Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dirk Fuhrig. Willkommen zu einer Sendung, in der wir Ihnen den neuen Science-Fiction von Niels Westerbohr vorstellen und über Make Love, Not War sprechen. Zunächst informiert uns mein Kollege Nils Schniederjan über eine Entscheidung, die vor einigen Tagen das Verwaltungsgericht Koblenz gefällt hat. Geklagt hatte der Autor John Höver, weil ihm der Zugang zum juristischen Referendariat verwehrt wurde. Das Gericht wies die Klage ab und verwies dabei auf einen Roman, den Höver vor 4 Jahren veröffentlicht hat. In dem fänden sich Belege für die Verfassungsfeindlichkeit des Autors. Nils Schniederjan, guten Tag.
Hallo.
Worum ging es denn ganz genau in diesem Gerichtsverfahren?
Also John Höver ist bekannt als Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten und als rechter Aktivist. Außerdem ist er aber auch Autor des Romans Europa Power Brutal, der 2021 in einem rechtsradikalen Verlag erschienen ist. Und Höver wollte sich jetzt einklagen in das juristische Referendariat, das man braucht, um das zweite Staatsexamen zu absolvieren. Und das wurde ihm verwehrt, weil seine Aktivitäten eine verfassungsfeindliche Gesinnung erkennen lassen sollen.
Welche Aktivitäten sind das denn? Worum ging es denn da? Es war ja wohl weniger seine Tätigkeit für die AfD, die bekannt ist, als seine literarischen Texte.
Also die AfD wird im Urteil zwar nicht genannt, aber was eine Rolle spielt, sind schon seine Aktivitäten für die Junge Alternative und für den Verein 1%. Die werden beide ja als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die JA gibt es aber nicht mehr. Aber der Hauptbeweis sind schon die Texte, die er verfasst hat. Das ist einmal ein Nachwort für ein anderes Buch des rechtsradikalen Verlags. Dann gibt es noch einen weiteren Text für eine rechte Publikation und insbesondere eben sein Roman. Und sein Verlag sagt jetzt, dass man überhaupt einen Roman heranzieht, um die Gesinnung von Menschen zu überprüfen, das komme einem neuen Berufsverbot gleich.
Ja, und wie sehen Sie denn dieses Urteil? Da wird ja ein literarisches, ein fiktionales Werk, wie immer auch man dessen Qualität beurteilen mag, als Beweis für die Gesinnung eines Autors herangezogen.
Also was man schon deutlich sagen muss, ein Berufsverbot ist das nicht, was da jetzt ausgesprochen wurde. Denn er kann seinen Beruf als Jurist schon auch ohne Referendariat ausüben. Das erste Staatsexamen konnte er schließlich machen. Aber ja, bedenklich ist es trotzdem. Ich habe nochmal recherchiert. Nach meiner Kenntnis gibt es in der Geschichte der Bundesrepublik keinen Fall, in dem ein Roman herangezogen wurde, um die Verfassungsfeindlichkeit eines Autors festzustellen. Und der Roman, um den es jetzt hier geht, der ist literarisch nicht besonders anspruchsvoll, aber der erreicht schon eindeutig eine gewisse Schöpfungshöhe. Und für den Beschluss scheint mir der Roman auch nicht nur nebensächlich zu sein, sondern er wird schon als erster Beweis für die Verfassungsfeindlichkeit aufgeführt. Und nicht nur das, in der Begründung werden zwar dann auch Aktivitäten von Höver in verfassungsfeindlichen Organisationen genannt. Das Gericht schreibt aber explizit, dass bereits die von dem Antragsteller verfassten und publizierten Texte für sich genommen belegen, dass er sich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet. Und das halte ich schon für kurios, denn eigentlich würde ja andersrum ein Schuh draus. Man könnte sagen, die prominente Mitgliedschaft in verfassungsfeindlichen Organisationen, die sind eigentlich der Beleg. Und vielleicht könnte man vorsichtig auch auf solche fiktionalen Texte als weiteres Indiz zurückgreifen. Warum das Gericht seiner schriftstellerischen Tätigkeit hier aber so eine große Rolle zubilligt, das ist mir unklar.
Wenn man das jetzt alles mal berücksichtigt, was bedeutet dieses Urteil denn für die Freiheit des Wortes, für die Freiheit der Kunst, der Literatur? Denn muss man vielleicht, folgt man der Logik des Urteils, zumindest mal oberflächlich, künftig beim Schreiben von Fiktion genauer aufpassen, was man formuliert? Andererseits ist der Roman, um den es in der Urteilsbegründung geht, ja nicht verboten. Oder ist das Ganze gar kein literarischer Text aus Ihrer Sicht, Nils Schniederjan, sondern ja vielleicht eher Propaganda?
Naja, kurios ist, dass das Gericht gar keine Zweideutigkeit von fiktionalen, also von verdichteten und geformten Texten anerkennt. Tatsächlich würde ich sagen, ist der Roman von Höver nicht besonders appetitlich. Da wird mit Schimpfworten um sich geworfen, Menschengruppen werden herabgewürdigt und, und. Aber in der Beschlussbegründung des Gerichts heißt es dann etwa, Höver vertrete die These, dass, oder es werde ausgeführt, dass. Das sind Begriffe, die eigentlich für einen Sachtext funktioniert, aber nicht für einen Roman. Dann wird auch eine Stelle zitiert, in der eine Romanfigur gewisse rechtsradikale Positionen vertritt. Das kommentiert das Gericht in seinem Beschluss dann lapidar mit, diese Aussagen sprechen für sich. Und dass Richter nun meinen, Aussagen von Figuren in einem Roman sprechen einfach für sich und ließen eins zu eins auf die Gesinnung des Autors schließen, da würde ich sagen, da muss man doch ein bisschen aufpassen, denn das Gericht wirft da Fiktion und Sachtexte einfach durcheinander und erkennt gar nicht, dass ein Roman etwas anderes ist als ein politischer Bekenntnistext. Und entsprechend ist auch die Reaktion des Pen Berlin, des Schriftstellerverbandes, die sagen auf Anfrage, das Urteil an sich sei richtig, denn man dürfe keine Verfassungsfeinde in den staatlichen Dienst einstellen. Und das Werk, um das es hier geht, sei auch kein missverstandener Debattenbeitrag, sondern Teil eines organisierten rechtsextremen Aktivismus. Aber, dass ein Gericht jetzt entscheide, was Kunst sei, das sei problematisch. Und die Organisation schreibt entsprechend, die Begründung für das Urteil verkenne das Wesen der Kunst und steht in einer unguten Tradition, wie sie heute zum Beispiel in Autokratien wie der Türkei oder Theokratien wie dem Iran gepflegt wird. Also schon ein sehr scharfes Urteil vom Pen Berlin.
Eine ambivalente Entscheidung also, die Fragen aufwirft. Nils Schniederjan war das über den Gerichtsbeschluss gegen den Autor und rechten Aktivisten John Höver. Lynham. So heißt ein neuer Science-Fiction-Roman, in dem eine Gruppe von Menschen auf einen fernen Planeten geschickt wird. Dort wollen sie das Überleben der Menschheit sichern. Es ist der dritte Science-Fiction des Medienwissenschaftlers und Theologen Nils Westerbohr. Hartmut Kasper stellt das Buch vor.
Nils Westerbohr ist studierter Medienwissenschaftler und Theologe. Als Kameraassistent für Naturfilme hat er sich Wölfen und Hornissen genähert. Nun begibt er sich auf eine Expedition, auf eine Welt außerhalb des Sonnensystems, zu einem Mond, den die menschlichen Kolonisten Perm nennen. Und wo es Naturfilmer schwer hätten, denn die dortige Tierwelt ist unsichtbar. Und das ist nicht das einzige Problem für die Siedler von der Erde. Die Menschen sind nicht freiwillig in die Weiten des Kosmos geflogen. Eine finale Katastrophe, ein misslungener Versuch nämlich, die todkranke Atmosphäre zu reparieren, hat unseren Planeten unbewohnbar gemacht. Notgedrungen ist man aufgebrochen zu einer möglicherweise neuen Lebenswelt nach Perm. So heißt der Mond eines Riesenplaneten, den die Menschen die Windleite nennen. Die dortige Schwerkraft würden Menschen nicht ertragen. Der kleine Trabant dagegen macht es den Neuankömmlingen leicht. Leider nur auf den ersten Blick, denn dann erlebt man
unsichtbare Tiere, Erdbeben, Gipfelstürze. Vulkanismus von unten, Stürme, Blitzschläge und Tennisball großer Hagel von oben. Elektrophagen, die ganze Gewitter verstoffwechseln, seismische Tiere, die dasselbe mit Lava und radioaktiver Strahlung tun.
Westerbohr entwirft mit spürbarer Lust am imaginären Detail ein wahres Bestiarium der Tier- und Pflanzenwelt von Perm. Alles Leben dort baut nicht auf der DNA auf, sondern einem anderen biologischen Quellcode. Für die Tiere, Sporen, Bakterien und Viren sind Menschen überhaupt nicht als Leben zu identifizieren. Vor allem hat die permische Tierwelt kein Verhältnis zu Photonen entwickelt. Alle Tiere sind unsichtbar und blind. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht eines 12-jährigen Jungen, Henry Meadows. Er hat den Flug mit seinem Vater und zwei Geschwistern angetreten, dem älteren Bruder Chester und der jüngeren Loy. Ihre Mutter, die Wissenschaftlerin Mildred Meadows, ist auf der Erde zurückgeblieben. Sie will später nachkommen. Eine Familiensaga also. Henry ist nicht dumm, aber er ist und bleibt Kind, und also begreift er und durchschaut nicht alles. Eines aber versteht er, dass die Reise nach Perm, Lichtjahre von der Erde entfernt, nur 5 Wochen gedauert haben soll, ist eine kleine Flunkerei, die man der jungen Loy erzählt.
Wie lange sind wir geflogen? 12.000 Jahre. Ach so, sagte Loy und sah nach draußen.
Während des Flugs haben die Reisenden in einer biologischen Stasis gelegen. Aber nun ist man da. In früheren Zeiten der Science-Fiction hätten sich heldenhafte Kolonisten daran gemacht, die fremde Natur zu meistern und die Grenze des Menschenmöglichen wieder einmal hinauszuschieben. Hier nicht. Denn es geht etwas um auf Perm, ein gespenstisches, unsichtbares Etwas, die sogenannte Anomalie. Diese wird von allem angezogen, was die Signatur eines Artefaktes einer Zivilisation trägt und löst es in nichts auf. Vielleicht eine Metapher für die erzählte Welt selbst, die pure Imagination, sich durch die und nach der Lektüre ja entmaterialisiert. Der Vater und seine drei Kinder warten in Lyneham, einer gut getarnten Lebensinsel, auf die Mutter. In den Jahren aber, die sie auf der toten Erde zugebracht hat, haben die Techniker dort schnellere Raumschiffsantriebe entwickelt. Damit hat die Mutter später gestartet, ihre Familie um ein Jahrhundert überholt. Die, auf die alle warten, ist längst da gewesen. Diese Zeit- und Lebensgeschichtenverschiebung macht die Erzählung vertrackt. Auf der Erzählebene der Wissenschaftlerin erfährt man, wie und warum das ursprüngliche Projekt, den Mond in eine zweite Erde umzuwandeln, gescheitert ist. Immerhin gelingen den Neuankömmlingen dank der Forschung von Mildred Meadows allmählich gewisse Anpassungen. Die Umstellung der Atmungsorgane erlaubt eine Bewegung im Freien, dafür verlernt man, irdische Gasgemische zu atmen. Von der Erde kommt kein Siedlernachschub mehr. Die Erde ist Geschichte, eine unerzählte Geschichte. Aber man macht seinen Frieden mit Perm. Die Anomalie lässt die Menschen gewähren, solange sie keine unnatürlichen Artefakte errichten, Straßen oder Städte bauen. Man lebt auf dem fremden Mond wie in einem Reservat, in Grenzen frei.
Wir haben keine Angst. Wir reiten geschwind. Auf einem unsichtbaren Tier zu reiten, kommt dem Fliegen sehr nah. Das Land ist schön und weit.
Allerdings misslingt den Menschen jeder weitere Fortpflanzungsversuch. Immerhin, die mitgebrachten und biotechnisch umweltangepassten Hasen gedeihen prächtig. Science Fiction ist nie groß darin gewesen, zukünftige Entwicklungen vorauszusagen und die Folgen neuer Technik abzuschätzen. Gute Science Fiction ist durchaus ein Seismograph für die Erschütterung der Gegenwart. Lyneham ist eine große Metapher dafür, wie es sich lebt als Mensch auf der Flucht in der Fremde.
Lyneham von Niels Westerbohr ist beim Klett-Cotta Verlag erschienen. 496 Seiten kosten 18 Euro. My Gay Eye, mein schwules Auge. Das ist eine Reihe, in der erotische Fotografie und Literatur zusammen gedacht und zusammengebracht werden. Um Liebe statt Krieg geht es in dem neuesten Band, den Johnny Abate und Rinaldo Hopf herausgegeben haben. Und Rinaldo Hopf war bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Love Not War heißt der Untertitel Ihres Bandes. Wie bringen Sie Schwulsein, Homosexualität und Krieg zusammen in diesem Buch? Was war denn das Ausgangsmotiv dafür, dieses Motto zu wählen?
Grundsätzlich wollen wir ja alle in Frieden leben. Und im Augenblick ist Friede besonders bedroht durch die Kriege in der Ukraine und Gaza und auch durch die vielen politischen Rückentwicklungen. Besonders stark zu sehen in den USA, aber ja auch hier mit der AfD ziemlich präsent. Und da wollten wir das Thema einfach mal in den Mittelpunkt stellen, um zu sehen, wie schwule Autoren und Künstler sich positionieren.
Dieses Motto Love Not War, das wissen vielleicht nicht alle, ist ja ein Motto, das Allen Ginsberg geprägt hat, der Beatliterat in den 60er Jahren in einem Gedicht von 1965. Was sagt uns das denn heute noch? Was sagt uns Allen Ginsberg in Zusammenhang mit diesem Zitat?
Ich denke, Allen Ginsberg sagt uns im Augenblick sogar sehr viel, denn er war ja Begründer der Flower Power Bewegung. Da ging es um den Vietnamkrieg. Im Augenblick ist die Situation in Los Angeles besonders eskaliert. Und auch da geht es darum, wie geht man mit der Gewalt um, mit der Aggression.
Im Vorwort, da war ja dieser aktuelle Konflikt noch nicht so brisant in den USA, im Vorwort schreiben Sie, Sie wollten ursprünglich Russen und Ukrainer, Israelis und Palästinenser für Beiträge in dem Band einladen. Aber das hat nicht funktioniert. Warum nicht? War es selbst in der, sagen wir mal, in der queeren, in der schwulen Community so schwer, die Leute in einen Band zu bringen?
Nein, das war nicht das Problem, sondern wir haben das im Grunde aus Selbstschutzgründen dann nicht machen wollen. Also ich glaube, es ging uns vor allem darum, dass wir keine Zielscheibe von islamischen Protesten werden wollten. Wir haben aber nichtsdestotrotz zwei Beiträge zu Russland. Einmal von meinem früheren russischen Mitherausgeber Fedja Ili. der seine Serie Naked Moscow im Band zeigt. Fotos, die er heute gar nicht mehr in Russland machen könnte. Und dann haben wir auch ein Gedicht von einem Israeli.
Sie sagen, Fotos, die er heute nicht mehr in Moskau machen könnte. Warum nicht? Weil sie zu explizit sind, weil sie zu pornografisch sind, zumindest aus der Sicht der russischen Regierung vielleicht?
Homosexualität wird in Russland ausdrücklich verfolgt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man erotische Fotos mit nackten Männern in der Öffentlichkeit machen kann.
Sie sprechen jetzt gerade schon an, es sind ja zum Teil sehr explizite Aufnahmen, zum Teil auch sehr derbe Aufnahmen von Sexualität in dem Band zu sehen. Dazu gibt es immer Texte, Gedichte oder kleinere Prosatexte. Wie ist denn das Verhältnis von Text und Bild? Wie greift das ineinander? Wie wichtig ist dieser Dialog?
Also der Dialog ist grundsätzlich das Alleinstellungsmerkmal unserer Reihe. Man kennt Bildbände, man kennt Textbände, aber ich kenne keinen Band, der erotische Kunst und Fotografie mit erotischen Texten zusammenbringt. Und das ist tatsächlich durchgängig der Fall in den Reihen im Konkursbuchverlag Claudia Gerke. Sie hat in den 70er Jahren angefangen mit der pansexuellen Reihe »Mein heimliches Auge«. Und um 2000 herum hatte sie den Gedanken, eine schwule und eine lesbische Version davon auch zu gründen. Und ich habe dann mit dem dritten Band angefangen, daran zu arbeiten.
Wenn man so durchblättert durch diese, ich habe schon gesagt, zum Teil sehr expliziten, zum Teil sehr ästhetischen, oft auch so ein bisschen sehr machistischen Bilder und Kunstaufnahmen, fällt einem auf, ein sehr bekannter Fotograf ist dabei, Wolfgang Tillmanns, einer, der die, sagen wir mal, die schwule Fotografie oder die Männerfotografie weltweit bekannt und populär gemacht hat. Was ich da dachte, ist, dass seine Aufnahmen aus Fire Island, das ist so ein Schwulenmecker, eine Insel vor in der Nähe von New York, dass die vergleichsweise, ja, sagen wir mal, unerotisch, unsexuell wirken, ja, eher wie so leichte, harmlose Strandfotografien. Sticht das ein bisschen raus aus Ihrem Band?
Ich glaube nicht, denn so harmlos sind die Bilder gar nicht, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Und ja, Wolfgang Tillmanns hat immer wieder in den letzten Jahren Beiträge zu unseren Büchern geschaffen. Und so wie er arbeitet, weiß er ganz genau, wo er was wann platziert, ist er sehr präzise. Es ging ihm offensichtlich darum, eine friedliche Idylle, die aber durchaus sexuell aufgeladen ist, zu zeigen.
Das Thema Krieg, Frieden setzen Sie in dem ganzen Band auch in Beziehung zu den Kämpfen um Gleichberechtigung. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, um Freiheit für schwule, lesbische, queere Lebensweisen. Wie bedroht sehen Sie dieses Leben denn derzeit?
Ziemlich bedroht. Also in Deutschland sieht es ja gut aus und wir haben viel erreicht. Wir können heiraten, Kinder adoptieren und so weiter und so fort. Aber auch hier gibt es mit der AfD eine große Gruppe, die politisch stark ist, die keineswegs unsere Freunde sind, auch wenn die Chefin selber lesbisch ist. Also ich denke, es gibt eine ausgesprochene Bedrohung wieder. Und in vielen Ländern werden ja Gesetze rückgängig gemacht. Und es gibt auch vermehrt Angriffe, selbst in Berlin.
Renaldo Hopf, vielen Dank für das Gespräch über My Gay Eye, mein schwules Auge, Love Not War, den neuen Band im Konkursbuchverlag.
Es war mir ein Vergnügen.
Und dieser Band hat 400 Seiten und kostet 24 Euro. Noch eine Meldung. Kurz nach dem 150. Geburtstag Thomas Manns am 6. Juni haben die Bayerische Akademie der Schönen Künste in München und die Hansestadt Lübeck jetzt den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis für dieses Jahr bekannt gegeben. Diesmal erhält ihn die Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Die 1951 in Ost-Berlin geborene Autorin habe seit ihrem Debüt 1986 durch scharfe Milieubeobachtungen die deutsche Lebenswelt ausgeleuchtet, heißt es in der Begründung. Noch eine Meldung, ja, aus New York, wo der Schriftsteller Daniel Kehlmann zum Teil lebt. Er hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat er davon gesprochen, dass Faschismus, dieses Wort für die Vereinigten Staaten, unter Donald Trump mittlerweile nicht mehr übertrieben sei. So viel für heute vom Büchermarkt. Dirk Fuhrig sagt auf Wiedersehen und verweist auf die Sendung Forschung aktuell. Da geht es um Aufnahmen von den Polen der Sonne.